Wir beten. Ja, Herr, das mögest du jetzt auch tun, uns führen, wie du uns für alle Zeiten helfen möchtest und führen möchtest, auch heute, auch jetzt in dieser Stunde. Wir bitten, dass du uns das Wort öffnest, das Verständnis öffnest und die Schrift öffnest, die Augen öffnest für die Schrift. Amen.
Amen.
Die Absicht dieser Botschaft des Johannes ist es also, Gemeinschaft herzustellen. Das ist ja überhaupt die Absicht des Wortes Gottes. Ich möchte noch darauf hinweisen, wer die Gliederung noch nicht hat, hier sind noch ein paar Kopien. Das hilft einem besser zu folgen, ja, weil ich halte mich nach dieser Gliederung. Wir sind jetzt, wenn ihr dieses Blatt vor euch habt, wir sind jetzt, das war Einleitung ist bei mir Punkt 0, über Wesen und Zweck dieser Botschaft, ja, das ist nur aus praktischen Gründen so gemacht, über Wesen und Zweck dieser Botschaft, 1 Vers 1 bis 4, und da hatten wir erstens, was ist diese Botschaft des Apostels, dann hatten wir zweitens, was will diese Botschaft, A, Gemeinschaft, B, Freude, da sind wir. Und wenn ihr da so manchmal so eigenartige Buchstaben neben den Ziffern seht, zum Beispiel 3a oder 3m oder so, das bedeutet A bedeutet Anfang und M bedeutet Mitte und E bedeutet Ende. Ja. Also das ist praktikabler als A, B, C, D oder so, dann weiß man nicht, ja, wann ist der Vers jetzt zu Ende. Also 3a ist 3 Anfang. Da sind wir jetzt, 3M, 3 Mitte. Also die Absicht dieser Botschaft ist es, Gemeinschaft herzustellen. Das ist die Absicht von dem Wort Gottes überhaupt. Gemeinschaft herzustellen. Also wenn Gemeinschaft getrübt ist zwischen Christen, dann was hilft dann wieder? Was hilft dann? Das gibt es ja oft, oder? Dass Gemeinschaft getrübt ist, dass man nicht mehr so recht miteinander sprechen kann oder nicht mehr sich in die Augen schauen kann. Was ist die Lösung? Sich unter Gottes Wort beugen. Und wenn einer anfängt, ist schon fast die ganze Lösung. Ja. Sich unter Gottes Wort beugen. Das Wort Gottes schafft Leben. Und wenn Sünde, durch Sünde der Tod eingetreten ist oder der Tod einzutreten droht, dann beugen wir uns vor dem Wort Gottes. Stellen wir uns ins Licht des Wortes Gottes und dann kann Gemeinschaft wiederhergestellt werden. Gemeinschaft lebt vom Wort Gottes. Das ist die Lösung aller Probleme, zwischenmenschlichen Probleme unter Christen. Sich beugen vor dem Wort Gottes, unter das Wort Gottes. Ja, unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Sagt er, Johannes. Also er sagt nicht, bitte, er sagt nicht, ich schreibe euch den Brief, damit ihr Gemeinschaft mit Gott habt. Er sagt, ich schreibe euch den Brief, damit ihr Gemeinschaft mit uns habt. Also ihr sollt mit uns Gemeinschaft haben und das geht nur über Gott. Das heißt, es geht nur da, ihr könnt mit uns nur Gemeinschaft haben, wenn ihr zuerst mit Gott wieder in Gemeinschaft kommt. Oder überhaupt mit Gott in Gemeinschaft kommen, mit dem Vater und mit dem Sohn. Und wenn ihr mit dem Vater und mit dem Sohn Gemeinschaft habt, dann werden wir Gemeinschaft miteinander haben. Das ist wichtig. Da sind Christen beieinander, oder? Dann kommen sie nach Hause, waren auf der Freizeit und sagen, wir haben eine schöne Gemeinschaft gehabt. Ja. Ja, was habt ihr gemacht? Ja, wir haben Fußball gespielt oder wir waren, was weiß ich, Volleyball spielen oder so. Ja. Herrliche Gemeinschaft. Was ist das? Was ist Gemeinschaft? Was ist eigentlich Gemeinschaft? Jetzt in der Bibel. Ich rede von biblischer Gemeinschaft. Was ist Gemeinschaft? Was macht die Gemeinschaft so schön? Nicht, dass man gemeinsam wandern geht oder so. Nicht das Wandern oder die schönen Schweizer Berge. Nicht das macht die Gemeinschaft schön. Das Entscheidende, bitte. Die was? Ja, die Einigkeit. Diese Gemeinschaft, die wir mit Gott haben, die bringen wir mit in die Gemeinde, in das Zusammen, oder? Wir haben mit Gott Gemeinschaft, persönlich. Und jetzt kommen die, jeder, der mit Gott persönlich Gemeinschaft hat, kommen jetzt zusammen. Ja, dann knistert es, oder? Dann ist Gott das Thema. Man muss nicht predigen, braucht man gar nicht predigen. Vielleicht braucht man sich nur anschauen und grüßen und irgendwas auch. Aber das Thema wird letztlich nicht sein, das letzte Fußballspiel in der Bundesliga oder so, sondern das Thema wird Jesus Christus sein oder werden die Dinge Gottes sein. Ja? Es ist nicht verboten, über den Garten zu reden oder über irgendwas. Ja? Das gehört alles zum Leben dazu. Aber das entscheidende, tragende Element der Gemeinschaft, werden die geistlichen Elemente, wird das Geistliche sein. Fragst du mal den Bruder, die Schwester, wie geht's dem Gebet? Michael, ich habe mir, vor langer Zeit war das schon, habe ich einen Bruder, wir waren in der Jugendgruppe. Und in der Jugendgruppe habe ich den einen gefragt, wie geht's dir im Gebet? Dann schaut er mich groß an, mit großen Augen an und sagt, die Frage solltest du mir öfters stellen. Ja? Ist wichtig, dass man sich klar wird, ja? Wenn ich mit Gott gute Gemeinschaft habe, dann wird auch die Gemeinschaft mit den Geschwistern eine wertvolle Gemeinschaft sein, oder? Dann werde ich auch wissen, was ich ins Gespräch bringen soll und was nicht und wie man redet, wie ich reden soll oder nicht. Ja? Wenn wir eng mit Gott leben, bringen wir was mit in die Gemeinschaft und das werden die anderen spüren oder merken, ja? Und wenn die Verbindung mit dem Vater und mit dem Sohn fehlt, dann fehlt echte Gemeinschaft. Ja? In Österreich sagt man zur gewissen Art von Freude Gaudi. Kennt man das in Bayern auch? Gaudi. Sagt ihr das nicht, gell? Hier. Oder wie sagt man hier? Fun, oder? Auf Neudeutsch. Ja. Das ist nicht das, wovon er spricht. Das ist was anderes als Freude. Die Freude, die er meint, ist viel was Tieferes. Das ist nicht ein oberflächlicher Spaß. Und es ist ganz wichtig, dass man sich Gedanken darüber macht, was genieße ich? Was genieße ich? Ja? Genieße ich den Spaß oder genieße ich echte Gemeinschaft? Wir hatten jemanden in der Jugendgruppe, der war ein bisschen älter als wir, nicht viel, aber ein paar Jahre älter. Und wenn der dabei war, wir waren an verschiedenen Orten und haben uns verschieden getroffen und so, aber wenn der in einer Gruppe dabei war, dann war das Gespräch irgendwie immer auf geistliche Themen, aber auf eine gute Weise, nicht auf schlechte Weise, nicht schon wieder, nein, gar nicht, sondern auf eine feine Weise hat er das Gespräch in die Richtung gelenkt. Heute ist er Ältester in der Gemeinde dort. Aber damals, das war richtig angenehm, man hat sich gefreut. Und wenn man dann nach Hause gegangen ist, dann war man bereichert. Man hatte was gelernt. Und darum geht es den Apostel hier. Es geht um eine Art von Gemeinschaft, die tiefer geht als nur eben diese oberflächliche. Ja. Ich habe mir aufgeschrieben, wer Gemeinschaft mit Christen so definiert, dass Gemeinschaft etwas ist, das man auch haben kann, ohne dass man im Licht wandelt und mit dem Vater, mit dem Sohn Gemeinschaft hat, der hat nicht verstanden, was Gemeinschaft ist. Noch einmal, wer Gemeinschaft mit Christen so definiert, dass man Gemeinschaft auch haben kann, ohne im Licht zu wandeln, der hat nicht verstanden, was echte Gemeinschaft ist. Können zwei Leute von Gemeinschaft reden, der eine und die können ganz was Verschiedenes meinen. Ah, es war eine schöne Gemeinschaft, sagt der eine, und der denkt nur an das oberflächliche, äußere Sachen. Und der andere sagt, ah, das war jetzt echte Gemeinschaft. Das war jetzt etwas, wo ich was mitbekommen habe von dem anderen. Im Griechischen heißt das Wort teilhaben lassen und teilgeben, Anteil geben. Ich gebe etwas von mir, Koinonia heißt es im Griechischen, Anteil geben und Anteil haben lassen und Anteil nehmen. So ist es. Anteil geben, Anteil haben lassen und Anteil nehmen. am anderen. Das ist Gemeinschaft. Und wenn ich jetzt von Gott her komme, wenn ich mit Gott Gemeinschaft habe und jetzt mit dem Christen zusammen bin, dann wird es anders sein. Oder? Der Johannes möchte uns darauf hinführen, in eine tiefere Art von Gemeinschaft. Und diese Christen hier auch. Ja. Wir sind ja geschaffen für Beziehungen, oder? Wir sind Menschen mit Beziehungen, und das Leben überhaupt besteht aus Beziehungen. Ja, das ist eigentlich eine gute Definition von Leben, oder? Beziehungen. Und durch die Sünde gab es einen Riss, durch den Sündenfall gab es einen Riss zwischen Beziehungen, zwischen Adam und Eva, zwischen Mensch und Mensch sozusagen, entstand ein Riss, und auch zwischen Mensch und seiner Umwelt und zwischen Mensch und Gott. Und manche haben ja auch zwischen sich selber. Ja, manchmal versteht man sich selber nicht mehr. Und der Mensch wurde dann ein Einzelgänger und ein Individualist und versteckte sich vor den anderen und versteckte sich vor Gott. Und das ist Gefahr, oder? Sich verstecken. Ein Christ braucht sich nicht verstecken. Dass ich Fehler habe, das wisst ihr sowieso. Ich brauche sie nicht verstecken. Denn ihr wisst, dass ich ein Sünder bin. Ich brauche nicht verstecken. Ich werde es nicht extra nach außen kehren und einfach das Böse rauslassen. Nein. Aber wir brauchen nicht etwas vorspielen, was wir nicht haben und was wir nicht sind. Manche leben zwei Leben. Ich kenne solche. Die leben zwei Leben. Die schauen, wie sie ankommen beim anderen. Das ist ihnen das Wichtigste, oder? Welchen Eindruck mache ich bei den anderen? Das ist eigentlich zu bedauern. Es ist nicht wichtig, was für einen Eindruck wir machen beim anderen. Wichtig ist, was für einen Eindruck wir bei Gott machen, oder? Und dass wir dann offen sind, aufrichtig, ehrlich sind. Und dann kann Gemeinschaft stattfinden. Dann kann ich auch sagen, du, mir geht's schlecht. Und der Grund, warum es mir schlecht geht, ja, irgendwas stimmt nicht, oder? Irgendwas ist nicht in Ordnung. Das muss man da drauf kommen. Vielleicht kann der eine oder andere helfen. Also der Schlüssel für Gemeinschaft ist Wandel im Licht. Das wird uns Johannes jetzt hier dann zeigen. Gott ist Licht. Und wenn wir im Licht wandeln, haben wir Gemeinschaft miteinander. Vers 5. Das ist also, wir kommen jetzt zu diesem, wenn wir das als Einleitung lassen, was wir die ersten vier Verse als Einleitung lassen, dann kommen wir jetzt zu Römisch 1, oder? Auf unserem Gliederungsblatt. Römisch 1, Gott ist Licht. Grundlage für Gemeinschaft und Kennzeichen von wahrem Leben ist ein Wandel im Licht. Und das geht dann bis Kapitel 2, Vers 28. Und da habe ich dann A, Ethik kommt jetzt, oder? Ethischer Teil. A, wahre Gemeinschaft ruht auf der Wahrheit im ethischen Bereich, moralischen Bereich. B wird dann sein, wahre Gemeinschaft ruht und basiert auf der Wahrheit im dogmatischen, christologischen Bereich, ja, in der Lehre. Wahre Gemeinschaft ruht also auf diesen beiden Pfeilern, Wahrheit in Ethik und Wahrheit in Dogmatik, in Lehre, in Bezug auf Christus. In beiden müssen wir in der Wahrheit wandeln. Zuerst haben wir erstens die Grundaussage in Vers 5. Und dieses ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch berichten. Gott ist Licht und in ihm ist gar keine Dunkelheit. Ja. Dies ist die Botschaft, die wir von ihm, von wem? Von Jesus, von diesem, mit dem wir es zu tun haben, bei dem Johannes in die Schule gegangen ist, die wir von ihm gehört haben und euch weitergeben. Jesus hat diese Botschaft selber weitergegeben. Wie hat er die Botschaft vermittelt, dass Gott Licht ist? Wie hat der Johannes das gelernt? Er hat Jesus angeschaut, sein Leben und seine Lehre. Und dann hat er gesehen, Gott ist Licht. Das Leben von Jesus und die Lehre von Jesus haben offenbart, dass Gott ein heiliger Gott ist. Gott dass in Gott kein Flecken Bosheit und Dunkelheit drin ist. Es ist nur ein Licht. Und wir sollen auch so sein, sagt er. Wir sollen in diesem Licht wandeln, heißt es. Denn wir selber haben ja kein Licht in uns. Aber in seinem Licht sollen wir wandeln. Wir sollen uns aufdecken lassen. Wisst ihr, das Johannes-Evangelium ist ein wunderbares Evangelium. Also ich bin recht begeistert davon. Das Johannes-Evangelium. Da ist sehr, das Thema Licht kommt sehr oft vor, wenn du das mal liest. Schon im ersten Kapitel in Johannes spricht er vom Licht. Er war das Licht, das Wahrhaftige, das in die Welt kommt und jeden Menschen erleuchtet. Jesus Christus war dieses Licht. Und dann redet er von diesem Licht, auch in Kapitel 3. Und dann kommt es zu einem Gespräch mit den Juden, das heißt mit den jüdischen Gegnern, mit den jüdischen Führern, in Kapitel 8. Zuerst bringen die Juden eine Frau, eine Ehebrecherin, auf frische Tat ertappt. Und haben sie gedacht, jetzt haben wir den Herrn Jesus, jetzt haben wir ihn, jetzt packen wir ihn. Weil er ist ja so für Liebe, oder? Und für Vergebung und so weiter. Ja, bitteschön. Jetzt haben wir eine Ehebrecherin. Was muss man tun nach dem Gesetz? Haben sie gefragt. Was muss man tun mit der Frau? Oder? Sie wissen genau, wenn er sagt, steinigen, so wie es das Gesetz vorschreibt, ja, was ist dann mit seiner Botschaft von der Vergebung und von der Liebe und von der, und so weiter? Abgesehen davon dürfen die Juden sowieso nicht steinigen, weil das ist verboten. Also hat er ein politisches Problem dann auch noch. Ja. Wenn er sagt, nicht steinigen, dann haben wir ihn, oder? Er steht gegen das Gesetz, gegen Mose. Da haben wir eine Aussage Jesu, jetzt kann man ihn verurteilen. Oder? Dann stellen Sie ihn, bitte, was soll man tun mit der Frau? Auf frischer Tat ertappt im Ehebruch. Und was macht der Herr Jesus? Er überrascht sie immer wieder, oder? Was macht er? Er lässt sie stehen, bückt sich nieder am Boden und schreibt etwas in den Sand. Man denkt sich, Mensch, was hat er geschrieben? Das steht nicht da, was er geschrieben hat. Aber die Tatsache, dass er was hingeschrieben hat, ist schon interessant. Und dann steht er auf, nachdem er fertig ist. Und dann schaut er sie an. Schaut sie alle an, nach der Reihe. Er sagt, wer ohne Sünde ist, wer für den ersten Stein. Bitteschön. Vielleicht haben sie geschaut, was er am Boden geschrieben hat, ich weiß es nicht. Aber ich glaube eher nicht. Ich glaube, es war einfach die Tatsache, dass sie, da ist Jesus und sie haben ihm nichts vorwerfen können bis jetzt. Keine Sünde. Er hat Kapitel 7, wer von euch kann mich einer Sünde überführen, sagt er, oder Kapitel 8. Wer von euch kann mich einer Sünde überführen? Niemand. Da steht Jesus, der Reine, schaut ihnen in die Augen. Und das heißt, sie waren vom Gewissen überführt und gehen hinaus nach der Reihe. Ich habe es vergessen. Jesus, nachdem Jesus die Frage gestellt hat, hat er was getan? Was hat er getan? Weitergeschrieben, genau. Hat sie nochmal auf die Erde und hat nochmal geschrieben. Und als er nochmal schreibt, das zweite Mal, in der Zeit gehen die nach der Reihe hinaus. Viele haben schon überlegt, was hat er geschrieben und was soll das Ganze? Warum macht er das? Es ist vielleicht nicht so sehr wichtig, was er geschrieben hat, aber was er getan hat, ist vielleicht doch wichtig. Denn das hat die Juden, das waren ja alles Juden, fromme Juden, die sehr gute Juden, und das Gesetz war ihnen ganz wichtig, oder? Das Gesetz, was sagt das Gesetz? Was sagt das Gesetz, oder? Und wenn man so ins Alte Testament schaut, da wurde etwas zweimal geschrieben. Mit dem Finger Gottes geschrieben. Was wurde ihm zweimal mit dem Finger Gottes geschrieben? Das Gesetz. Wer ist eigentlich der Gesetzgeber? Hier ist einer, der ist, hier steht Jesus und sagt, bitte, ihr könnt das Gesetz aus, es geht um die Frage, soll das Gesetz ausgeführt werden oder nicht, oder? Das ist die Frage. Soll das Gesetz ausgeführt werden oder nicht? Das Gesetz, dass das Gesetz sagt, dass Ehebrecher gesteinigt werden, das ist klar. Die Frage ist also, Gesetz ausführen oder Gesetz sein lassen und nicht tun. Oder? Und jetzt, was, Jetzt schreibt er Jesus zweimal in den Sand und vielleicht erinnert sie, hat sie das erinnert, wie Gott zweimal geschrieben hat. Was war da? Warum hat er zweimal geschrieben? Warum hat er das Gesetz zweimal geschrieben, Gott? Kann es mir jemand sagen? Ja. Die haben das goldene Kalb gebaut, oder? Mose kommt runter und zerbricht die Gesetzestafeln. Und Gott sagt, was sagt Gott? Mach Schluss mit dem Volk. Die haben das Gesetz gebrochen. Mach Schluss mit dem Volk. Ich vernichte sie jetzt alle. Und ich lasse nur dich übrig. Und dann mache ich aus dir ein neues Volk. Oder? Mir reicht's. Und dann sagt Mose, nein, bitte, bitte nicht. Führe das Gesetz nicht aus. Oder? Was wäre passiert, wenn Gott das Gesetz ausgeführt hätte? Das ist eine Botschaft an die Juden. Da stehen diese Juden, Gesetz muss ausgeführt werden, Gesetz muss ausgeführt werden. Ja, was hätte Gott mit euch getan? Was hätte Gott getan mit dem Volk Israel, wenn er das Gesetz ausgeführt hätte? Der hätte euch alle vernichtet und euch gäbe es gar nicht mehr. Seid froh, Gott hat damals das Gesetz nicht ausgeführt. Seid froh. Gnädig und gütig und barmherzig ist Gott. Und er vergibt. Auf Kind und Kindeskind. Oder wie? Und er vergibt auf 1000 Geschlechter hin, sagt er. Ja. Das heißt, der Gesetzgeber damals hat das eigene Gesetz nicht ausgeführt. Oder? Und jetzt steht Jesus da und sagt, also gut, wenn ihr schon unbedingt Gesetz ausführen wollt, dann soll der kommen, der nicht schuldig ist. Der soll anfangen. Das ist bei unserem Gesetz auch so, oder? Der Henker, der darf nicht zum Tode verurteilt sein, oder? Der muss reine Weste haben, oder? Sonst kann er nicht Henker sein. Gut, bitteschön. Dann führt jetzt das Gesetz aus, aber bitte nur der von euch, der ohne Sünde ist. Und wenn Jesus das sagt und sie so anschaut, plötzlich merken sie, ja, wir haben ja eigentlich auch Sünden. Oder? Das heißt, wir sind nicht befugt. Und dann bleibt nur Jesus übrig. Und er ist der Gesetzgeber und Richter. Und wenn er, der Gesetzgeber und Richter, sagt, na, ich vergebe, dann ist es genau parallel zu damals im Alten Testament, wo Gott gesagt hat, ich vergebe noch einmal dem Volk, weil Mose gebeten hat, dass Gott vergeben soll. Und hat Gott vergeben, hat das Gesetz nicht ausgeführt. Das heißt, Jesus hat das Gesetz gar nicht gebrochen, sondern er hat vergeben, wie Gott damals hat das Gesetz einfach nicht ausgeführt, aus Gnade und Güte. Geh hin und sündige nicht mehr. Oder haben sie dich nicht verurteilt? Ich verurteile dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Das Licht stellt diese Leute bloß. Jesus, das Licht, oder? Jesus stellt diese Leute ins Licht. Aber was machen sie? Sie bleiben nicht im Licht stehen und sagen, oh Gott, bitte vergib uns, wir sind ja auch Sünder und wir hätten das nicht tun sollen und so weiter. Sie haben nicht aufgedeckt ihre Sünden. Sie sind weggegangen. Wenn einem das Licht stört, dann kann man aus dem Lichtschein weggehen, oder? Und dann gibt es im Johannesevangelium eine lange Diskussion. Die kommen irgendwie wieder und es gibt dann weitere Diskussionen mit den Juden. Und im gleichen Kapitel, Kapitel 8, am Ende heißt es, was machen sie da? Was steht in Johannes am Ende? Johannes 8 am Ende. Johannes 8 am Anfang kommen sie, um eine Frau zu steinigen, oder? Und Jesus soll sie steinigen, oder? Und Jesus, das Licht leuchtet sie an und sie gehen dann aus der Gegenwart Jesu weg, damit, aus dem Lichtschein hinaus, damit sie in der Finsternis weiterhin wandeln können, oder? Und dann in Kapitel 8 am Ende deckt Jesus weiter ihre Sünden auf und dann werden sie so ärgerlich und jetzt gehen sie nicht mehr vom Licht weg, sondern jetzt tun sie das andere, was man noch machen kann, wenn einem das Licht stört. Was macht man? Das Licht ausschalten, mit Steinen werfen. Und sie nehmen Steine und sie wollen Jesus jetzt töten, oder? Wollen Jesus steinigen. Aber Jesus war nicht schuldig. Aber sie wollen einfach steinigen. Sie wollen jetzt das Licht auf die Seite schaffen. Das sind die zwei Möglichkeiten, oder? Entweder aus dem Schein des Lichtes hinausgehen, in die Dunkelheit zurück, oder das Licht selber abtöten. Die dritte Möglichkeit wäre, sich dem Licht stellen, sich aufdecken lassen und sagen, okay, Herr, ich habe gesündigt. Und genau das, sagt Johannes, genau darum geht es jetzt. Wenn wir Probleme haben, dann sollen wir uns ins Licht Gottes stellen und dann sollen wir entsprechend handeln. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, dann sind wir Lügner und Betrüger. Wir müssen da, gehen wir zum Text hier zurück. Also Kapitel 1, Vers 6. Gemeinschaft mit Gott oder Wandel in der Dunkelheit? Das ist die Frage, oder? Es gibt Hindernis für Gemeinschaft, oder? Und er zeigt hier, was es heißt, im Licht des, was es heißt, Gemeinschaft zu haben mit dem Gott des Lichtes. Und er zeigt hier die möglichen Hindernisse für Gemeinschaft. Und das erste Hindernis, das er hier zeigt, wir sind da in der Gliederung, wer schaut, wir sind in der Gliederung da bei A, 2a. Oder? Zweitens, Gemeinschaft mit Gott oder Wandel in der Dunkelheit, A, erstes Hindernis für Gemeinschaft, Vers 6 und 7. Das erste Hindernis ist, wenn wir sagen, wir haben Gemeinschaft mit Gott und wir wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Also die Unaufrichtigkeit, sich nicht dem Lichte stellen wollen. Oder? Wir haben Gemeinschaft, aber wir wandeln doch in der Finsternis. Das geht nicht. Das geht nicht. Ja. Also der Genuss der Gemeinschaft und die Qualität der Gemeinschaft von Christen hängt davon ab, ob sie sich ins Licht stellen lassen. Unaufrichtigkeit ist Sünde. Ja. Wie geht's dir? Ja, geht schon gut. Ein Bruder in Ungarn hat mir erzählt, einen ungarischen Witz, hat er gesagt. Kennst du einen ungarischen Witz von Christen? Nein, kenn keinen Witz. Ich sag, okay. Christ fragt den anderen, wie geht's dir? Und sagt er, gut. Dann sagt er, kannst du mir das ein bisschen genauer erklären? Nicht gut. Oder? Ja, gut. Es geht eben nicht gut. Das heißt, jetzt kommt ans Licht, jetzt deckt er auf. Ja, wie geht's, warum geht es mir nicht gut? Jetzt gibt es Möglichkeit. Gut, natürlich kann man nicht mit jedem reden und man kann nicht bei jedem an der Tür grüßen und sagen, mir geht's nicht gut. Aber dann vielleicht gar nichts sagen. Ja. Wie geht's dir? Naja. Ich hoffe, dass das wieder besser wird oder irgendwie. Ja. Also, aber nicht heucheln, ja. Bedingung für echte Gemeinschaft ist also Wahrhaftigkeit, nicht das sich ins Licht Gottes stellen lassen, nicht was vortäuschen. Die Liebe sei ungeheuchelt, sagt der Apostel Paulus einmal. Und wenn ich in der Dunkelheit wandle, bedeutet das, dass ich Gott keinen Zutritt gebe. Also wenn ich jetzt weggehe, sozusagen, wenn ich sage, ich habe mit Gott Gemeinschaft, aber wandle in der Dunkelheit, das heißt, ich lasse Gott nicht rein in dieser Sache. Das kann ein ganz bestimmter Bereich sein. Na, in dieser Sache lasse ich mir nichts sagen. Oder? Gewisse andere Sachen schon, aber in dieser Sache lasse ich mir nichts sagen. Dann lasse ich Gott hier nicht rein. Dann bin ich in diesem Aspekt, wandle ich in der Dunkelheit. Und das kann man. Das geschieht auch leider, oder? Unter Christen auch. Und dann Vers 7, die Überwindung des Hindernisses, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Das heißt, muss ich mich ins Licht stellen lassen. Ja, und wenn ich mich ins Licht stellen lasse, dann zeigt er mir, wie ich wirklich bin und dann muss ich nicht verzweifeln. Darf ich zu ihm kommen, Sünden bekennen. Kennt ihr die Geschichte von das Fünf-Finger-Gebet? Kennt ihr das? Fünf-Finger-Gebet von Patricia St. John? Kennt ihr nicht? Ein paar kennen es. Ich erzähle, das war eine Geschichte in Kanada. Das ist eine wahre Begebenheit von einem Prediger, der reiste da durch Kanada und kam dann an einen Ort, wo ein christliches Hotel war. Und da gab es auch Angestellte, die waren nicht gläubig, also, aber haben einfach dort gearbeitet. Und der Prediger hat gefragt, ob er eine Andacht machen darf. Und dann sagt der Hotelbesitzer, natürlich darfst du das oder dürfen sie das. Und dann hat er gesagt, aber ich möchte, dass das Personal auch dabei ist, also die Putzfrauen und so weiter. Ja, ja okay, dann hat er alle geholt, dann hat er seine Andacht gehalten. Und am Ende der Andacht hat er mit einer Frau gesprochen, die ist ihm schon aufgefallen vorher, eine Indianerin. Die hat so einen so traurigen Gesichtseindruck gemacht. Und dann hat er mit ihr geredet und dann sagt sie zu ihm, können Sie mich nicht lehren zu beten? Sagt er, doch, aber bitte nur ganz kurze Gebete, denn ich kann mir nicht so viel merken. Sagt er, okay, 5 Wörter, ist das gut? Sagt er, ja, 5 Wörter kann ich mir merken. Was soll ich beten? Sagt er, ja, Herr, oder wie heißt es, zeig mir, wer ich bin. Danke. Zeig mir, wer ich bin. Hat sie gebetet. Ja, wie lange soll ich das beten? Ja, bis ich wiederkomme. In 2 Wochen kam er dann wieder und dann sagt der Hotelbesitzer, also was haben Sie mit unserer Putzfrau angestellt? Die ist so, die muss ich jetzt kündigen, die ist so durcheinander und die weint die ganze Zeit und so. Das ist ganz schlimm mit ihr. Und dann redet er mit ihr und sagt, was ist los? Und dann sagt sie, ja, seit ich dieses Gebet bete, geht es mir ganz schlecht. Zeig mir, wie ich bin oder wer ich bin. Ja. Und dann sagt er, ja, Sie müssen ein anderes Gebet beten. Sagt er, ja, was soll ich jetzt beten? Sagt er, ja. Sagt sie, aber bitte nur ein kurzes Gebet, ich kann mir die Wörter nicht merken. Sagt er, ja, 5 Wörter. Ja. Gut, was soll ich beten? Zeig mir, wer du bist. Sagt sie, ja, und wie lange muss ich das beten? Das können Sie eigentlich Ihr ganzes Leben lang beten. Und nach vielen Jahren ist er dann wieder dorthin gekommen an den Ort, dann gab es dort eine recht blühende Gemeindearbeit und Jugendarbeit auch in der Gemeinde. Und er hat mit dem Prediger dort geredet und hat gesagt, wieso habt ihr so, geht so gut voran bei euch und wie habt ihr so großen Segen? Sagt der Prediger, ich verstehe es auch nicht, aber seit wir die Indianerin mit ihrem Mann bei uns haben, die Jugendarbeit übernommen haben, geht es einfach so gut. Ja. Die hat sich bekehrt und hat dann geheiratet und hat dann eine Jugendarbeit begonnen und dann hat er mit ihr gesprochen. Und sie hat gesagt, ja, ich bete dieses Gebet immer noch. Zeig mir, wer du bist. Und der Herr hat mir die Augen geöffnet, wer er ist. Das ist schön, oder? Der Herr gibt Licht über uns und dann gibt der Herr Licht über sich. Aber wir müssen uns ins Licht stellen lassen, in sein Licht. Und wir brauchen Licht für beides. Im Johannesevangelium ist das so. Zuerst sagt der Herr Jesus den Juden das Licht über sie selber, wer sie sind, oder? Und dann ärgert sie und sie wollen ihn töten. Und dann zeigt der Herr Jesus Licht über sich selber. Da kommt ein blinder Mann zu ihm, der noch nie Licht gehabt hat. Und er möchte gerne sehen. Und Jesus sagt, geh hin zum Teich und wasch dich. Und dann wird der Blindgeborene gesund und sieht das erste Mal das Licht dieser Welt. Und dann sieht er Jesus. Und er sieht immer mehr von Jesus. In Johannes 9 ist davon die Rede. Man sieht, wie dieser Mann immer mehr Licht bekommt. Zuerst bekommt er Licht so, physisch, aber dann bekommt er Licht über Jesus. Und stufenweise erkennt er mehr von Jesus. Und dann die Pharisäer wollen den Blindgeborenen aus der Synagoge ausstoßen, haben ihn dann auch ausgestoßen. Und dann trifft der Herr Jesus auf die Pharisäer und gibt ihnen nochmal ein Gespräch mit den Pharisäern. Und dann sagt der Herr Jesus, ich bin gekommen in diese Welt, damit die Blinden sehend werden und die Sehenden blind werden. Sagt der Herr Jesus. Und dann sagen die Pharisäer, sind denn wir auch blind? Dann sagt der Herr Jesus, wenn ihr blind wäret, hättet ihr keine Sünde. Jetzt aber, weil ihr sagt, ihr sehet, wir sehen, deshalb bleibt eure Sünde. Was heißt das? Hatten diese Leute kein Licht? Diese Pharisäer? Die hatten viel Licht. Die hatten so viel gesehen von Jesus. Die hatten die Werke Jesu gesehen. Die hatten dem Herrn Jesus selber sein Leben gesehen. Die haben ganz viel Licht gehabt. Und sie sind aber sie sind trotzdem nicht zum Glauben gekommen. Deshalb bleibt eure Sünde. Die haben sich selber verblendet dann, oder? Zuerst hat Jesus ihnen gezeigt, wer sie sind. Sie haben sich nicht sagen lassen. Jesus hat ihnen gezeigt, wer er ist. Sie haben sich nicht sagen lassen. Dann haben sie sich verhärtet. Deshalb bleibt ihre Sünde. Aber andere, die lassen sich vom Licht anleuchten und dann können sie Licht, noch mehr Licht bekommen über ihn. Über den Herrn Jesus. Also wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Das heißt nicht nur mit Gott und mit seinem Sohn, sondern auch mit den Christen untereinander. Und Johannes möchte sie ja dahin führen, dass sie eine gute Gemeinschaft mit ihm, mit dem Johannes und mit den anderen haben, mit anderen Christen. Und das können sie nur haben, das weiß Johannes, das können sie nur haben, wenn sie im Licht wandeln. Das Thema ist Gemeinschaft. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir im Licht wandeln, dann werden wir ja aufgedeckt, oder? Da müssen wir aber nicht verzweifeln, wenn Gott uns was aufdeckt, sondern dürfen wir uns reinigen lassen. Und vielleicht wäre es gut für uns, dass wir wirklich beten, so in einer stillen Stunde zum Herrn Jesus rufen oder gerade jetzt zum Herrn Jesus rufen. Deck mir auf, was dir nicht gefällt. Herr, was? Das ist ein gutes Gebet. Herr, was gefällt dir nicht? Deck mir es auf. Und dann nicht erschrecken. Da wird einiges sichtbar werden, oder? Da wird der Herr Jesus uns einiges aufdecken, wenn wir das öfters beten. Nicht erschrecken. Dann das zweite Gebet beten, oder? Und Herr, bitte jetzt zeig mir, wer du bist, sonst verzweifle ich. Ja? Ich brauche nicht verzweifeln. Ich darf jetzt zu Jesus kommen und darf mich reinigen lassen durch das Blut Jesu Christi und darf mich verändern lassen und darf Jesus Christus jetzt besser kennenlernen. Das Licht des Wortes Gottes stellt bloß und das Blut Jesu Christi reinigt. Nicht automatisch, bitte. Nicht automatisch. Ja. Da ist eine Bedingung. Bedingung ist, dass wir die Sünden bekennen, dass wir danach in Kapitel 1, Vers 9 nochmal sagen. Ja. Ist ja klar, dass das nicht automatisch geschieht, dass der Herr Jesus uns reinigt. Sondern wir bringen die Sünde vor ihm, wir stellen uns dazu und dann, wenn wir uns dazu stellen, dann reinigt er uns. Also, Vers 8, zweites Hindernis. Wir sagen, wir haben nicht Sünde. Wenn wir sagen, wir haben nicht Sünde, leiten wir uns selbst in die Irre und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir sagen, wir haben nicht Sünde, ganz allgemein, oder? Sünde als etwas, was in uns wohnt. Wenn wir das nicht zugeben, dann betrügen wir uns. Christen haben Sünde. Das ist so. Es gibt in uns eine Tendenz, die heißt Sünde. Die Bibel nennt das Sünde. Ihr kennt ja alle das Gesetz der Schwerkraft. Das ist ein Gesetz der Schwerkraft. Ich kann das wiederholen. Und ein wissenschaftliches Gesetz, die Wissenschaft sagt, wenn man es immer wiederholen kann und wenn es immer wieder passiert, dann spricht man von einem Gesetz. Das fällt immer runter, das bleibt nicht in der Luft hängen. Das ist ein Gesetz. Das Gesetz der Schwerkraft oder Anziehungskraft, der Erdanziehungskraft, die Gegenstände, die werden dann nach unten gezogen. Das ist ein Gesetz. Aber es gibt ein anderes Gesetz auch noch, oder? Das ist Gesetz der Hebekraft. Ich kann zum Beispiel, jetzt hebe ich es, jetzt fällt es nicht runter. Das ist eine andere Kraft, ist jetzt da tätig. Aber diese eine Kraft, das Gesetz der Schwerkraft, das ist trotzdem vorhanden, auch wenn es jetzt nicht eine konkrete Handlung ergibt daraus. Die konkrete Handlung wäre, dass der Stift runterfällt. Er fällt aber nicht runter. Ja? Aber latent ist die Kraft trotzdem vorhanden. Die drückt trotzdem nach unten, oder? Und bei uns Christen ist das so. Wir sind Sünder von Natur. Ja? Wir sind Sünder. Auch dann, wenn wir nicht sündigen, sind wir Sünder. Ja? Wir gehen durch den Wald spazieren. Und dann sagt einer, schau den Apfelbaum. Sagst du, wo Apfelbaum? Es sind gar keine Äpfel drauf. Ja, ist der Apfelbaum nur ein Apfelbaum, wenn er Äpfel hat? Oder ist er auch ein Apfelbaum, wenn keine Äpfel drauf sind? Der Apfelbaum ist ein Apfelbaum, weil er etwas in sich hat, das bringt Äpfel hervor zu seiner Zeit, oder? Und wir haben auch etwas in uns, das bringt Sünde hervor zu seiner Zeit. Oder wenn wir es einfach laufen lassen, dann bringt das Sünde hervor, oder? Aber wir sind trotzdem Sünder, auch wenn die Sünde nicht zum Vorschein kommt. Wir haben nämlich eine andere Kraft in uns, oder? Wir haben die Kraft des Herrn Jesus in uns. Die Kraft des Heiligen Geistes, sagt Römer 8, wir müssen nicht sündigen, überhaupt nicht. Aber würden wir es laufen lassen, dann würden wir sündigen. Würden wir Jesus Christus nicht vertrauen, oder? Und würden wir nicht seine Kraft in Anspruch nehmen? Was wäre? Wir würden sündigen. Wir sind Sünder von Natur und wenn wir uns bekehren, bleiben wir immer noch Sünder von Natur. Oder? Aber wenn wir uns bekehren, kommt eine neue Kraft in unser Leben. Oder? Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und jetzt muss ich nicht mehr sündigen. Vorher, ja, das ging gar nicht anders. Ja. Man lebt in Sünde und man reißt sich eine Zeit lang zusammen und dann ist man wieder in der Sünde. Aber jetzt, wenn ich bekehrt bin, habe ich die Kraft des Heiligen Geistes in mir und jetzt brauche ich nicht mehr sündigen, wenn ich auf den Heiligen Geist vertraue, auf die Kraft, diese Kraft, oder? Die das hebt. Aber wäre das nicht da, das Gesetz ist immer noch da. Wir haben Sünde. Ja? In diesem Sinne haben wir Sünde. Und wenn wir sagen, wir haben nicht Sünde, dann wandeln wir nicht in der Wahrheit. Das entspricht überhaupt nicht dem Wort Gottes und das entspricht nicht der Wahrheit. Die Wahrheit ist nämlich, dass wir die Tendenz der Sünde in uns haben. Und wenn wir sagen, wir haben nicht Sünde, leiten wir uns selbst in die Irre und die Wahrheit ist nicht in uns. Es gibt solche Leute und scheinbar auch damals gab es solche Leute, die so eine Art Frühgnostik, Frühgnosis, das ist so eine besondere Irrlehre des 2. Jahrhunderts gewesen. Und im 1. Jahrhundert gab es auch schon solche Leute, die sagten, man kann die völlige Heiligung erleben, man kann perfekt leben als Christ. Das ist nicht der Fall. Das geht nicht. Ich habe mal eine Frau von einem bekannten Evangelisten gefragt, als ich jung war, so etwa 20 Jahre alt, habe ich gefragt, haben wir ein Gespräch gehabt. Und ich denke heute noch an dieses Gespräch. Ich sagte, du, wie ist das eigentlich, oder sie, wie ist das eigentlich, ihr seid jetzt schon so lange Christ und ihr dient jetzt schon so lange dem Herrn, habt ihr eigentlich auch noch Probleme mit Sünde? Dann sagt sie, immer die gleichen. Wir haben genau die gleichen Probleme wie du. Da war ich ganz verwundert. Sagt sie, ja, die Bibel sagt, wir müssen uns genauso selbst verleugnen wie vor 20, vor 30 Jahren. Das wird nie anders werden, bis wir sterben. Das hat mir geholfen. Das hat mir so viel geholfen, weil ich mir gedacht habe, wann werde ich endlich den Stand erreichen, wo mich die Sünde nicht mehr anficht sozusagen oder wo mich das alles kalt lässt. Nie. Aber ich muss immer mich selbst verleugnen und auf den Herrn schauen, auf seine Kraft vertrauen. Immer, bis wir sterben. Wenn wir sagen, wir haben nicht Sünde, leiten wir uns in die Irre und die Wahrheit ist nicht in uns. Das wäre Selbstbetrug. Aber jetzt machen wir hier die Pause, oder? Und 5 Minuten, kurze Pause, und dann machen wir um 9:30 weiter.